Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Weyrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Homeoffice plus DSGVO ist gleich Problem. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts, heute mal wieder aus dem Homeoffice aufgenommen. Datenschutz ist aktueller denn je, denn Homeoffice ist aktueller denn je. Videokonferenzen, schnelle Kommunikation per Mail, die Pandemie macht es nicht nur möglich, sondern nötig. Schon wieder Lockdown 2 und alles geht auf Anfang. Haben wir jetzt alle datenschutzrechtlich ein Problem? Was ist zu beachten? Welche Fallstricke lauern und werde ich noch ein Fan der DSGVO? Über diese Themen spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt André Haug. Lieber Herr Kollege Haug, schön, dass Sie zugeschaltet sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
Ja, sehr gerne. Ich plaudere gerne und sehr gerne mit Ihnen.
Das freut mich. Ich möchte Sie gern kurz vorstellen. Sie sind Rechtsanwalt in der Kanzlei Rohweder Zimmermann Haß in Mannheim, Präsident der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe und Vizepräsident der BRAG. Lieber Herr Haug, unsere Zuhörer sollen Sie noch besser kennenlernen, bevor wir richtig ins Thema einsteigen. Was genau machen Sie beruflich hauptsächlich?
Ja, was wenig überraschend sein wird, ich bin Rechtsanwalt seit 1997 in Mannheim in der Kanzlei Rohweder Zimmermann Haß tätig, und wir sind wirtschaftsrechtlich ausgerichtet, haben Schwerpunkte im Bereich Gesellschaftsrecht, Erbrecht, Unternehmensnachfolge und gewerblichen Rechtsschutz, und das Letztere ist mein Gebiet, in dem ich mich hauptsächlich tummle, und das, wie gesagt, seit 1997 und immer noch sehr gerne und auch gerne weiterhin.
Gewerblichen Rechtsschutz finde ich immer sehr spannend. Beschäftigen wir uns heute trotzdem vielleicht mit Datenschutz. Datenschutz und Homeoffice, für beides gilt, man liebt es oder man hasst es. Kürzlich kam mir ein ganz putziges Zitat unter, das da lautet: Datenschutz mit einem Fuß im Gefängnis, mit dem anderen auf der Bananenschale. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer genau das gesagt hat oder wo ich es gelesen habe. Es beschreibt mein persönliches Gefühl zum Thema Datenschutz aber ziemlich gut. Sie ahnen also, während ich Homeoffice an sich ganz prima finde, weil ich in Corona-Zeiten nicht mit der U-Bahn zur Arbeit fahren muss oder bei dem miesen Wetter überhaupt vor die Tür muss, finde ich Datenschutz eher so, sagen wir, semi-prickelnd. Es gibt irgendwie tausend Dinge zu beachten, und eigentlich macht uns die DSGVO, finde ich, viele Dinge im Alltag einfach unfassbar umständlich und kompliziert. Aber schauen wir mal genauer hin. Im März wurden wir ja alle von der Corona-Pandemie völlig überrollt. Ab ins Homeoffice von zu Hause aus arbeiten. Alles lief nur noch per Videokonferenz oder Telco. Es gab wahnsinnig große Verunsicherungen. Es hieß erst, Zoom soll man nicht nehmen. GoToMeeting ist auch nicht besser. Ich weiß nicht mehr genau, was für Microsoft Teams galt. Aber es hieß auch, die Datenschutzbeauftragten sind relativ kulant, weil man die Systeme in der Pandemie ja nutzen muss. Es hilft ja nichts. Jetzt sind wir 10 Monate weiter und schon wieder oder noch im Homeoffice. Und jetzt, Herr Haug?
Wir sind mittlerweile einen deutlichen Schritt weiter, wenngleich einige Fragen nach wie vor offen sind. Natürlich gibt es viele Problemfelder und viele Dinge, die zu beachten sind. Man kann sich aber recht gut über den aktuellen Stand der Dinge informieren. Sowohl das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als auch zahlreiche Landesdatenschutzbehörden haben hilfreiche Informationen zu Datenschutz im Homeoffice veröffentlicht.
Ja, das stimmt. Es gibt wirklich relativ viele Informationen online. Ich persönlich finde es immer ziemlich mühsam, sich das irgendwie alles zusammenzusuchen. Deswegen haben wir eine Linkliste auf der Corona-Seite der BRAG zum Thema Datenschutz und Homeoffice zusammengestellt, die auch regelmäßig aktualisiert wird. Ist zu finden unter www.brag.de/corona. Aber vielleicht schauen wir mal ein bisschen genauer in einzelne Themen hinein, und zwar für alle, die lieber in Themen reinhören, als sie nachzulesen. Mal ganz pragmatisch, Herr Haug. Videokonferenzen. Was wird empfohlen?
Ja, ganz so einfach ist das nicht. Die einzelnen Landesdatenschutzbeauftragten bewerten die auf dem Markt angebotenen Systeme ganz unterschiedlich. Berlin und Baden-Württemberg empfehlen zum Beispiel ausdrücklich Nextcloud Talk, Jitsi Meet, Rocket Chat und Matrix.
Aha. Aber jetzt, das nutzt doch eigentlich überhaupt kein Mensch. Also ich kenne kein einziges dieser Systeme persönlich. Mich hat noch nie jemand zu einem dieser Tools eingeladen, zu einer Konferenz. Mal ganz, ja, alltäglich? Was denn mit Zoom?
Auch da gilt, das wird unterschiedlich bewertet. Sicher ist, dass im März, April weitestgehend noch von der Nutzung abgeraten wurde. Berlin rät auch weiterhin von Zoom ab. Baden-Württemberg hat nach zahlreichen Nachbesserungen bei Zoom seine Warnung vor dem Tool aber zurückgezogen.
Aha, ich verstehe. Es ist also offenbar sinnvoll, sich selber bei den Landesdatenschutzbeauftragten zum Beispiel auf den Homepages irgendwie zu informieren. Aber gibt es denn vielleicht allgemeine Anforderungen an Videokonferenzsysteme, die jetzt ganz pauschal gelten? Und falls ja, wo finde ich dazu Informationen?
Da gibt es diverse Informationsmöglichkeiten. Die PRAG hat eine gute Zusammenstellung in Heft Nummer 4 aus 2020 des PRAG-Magazins veröffentlicht. Der Artikel ist abrufbar über die prag-mitteilung.de-Seite oder kann über die neue App bezogen werden. Allgemeine Informationen gibt es auch bei der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit unter www.gdd.de.
Okay, das ist ja schon mal ein Anfang. Ich habe unlängst gelesen, dass Stiftung Warntest auch Videokonferenzsysteme getestet hat. Da kann ich mich doch eigentlich auch dran orientieren, oder? Ich meine, mache ich ja, wenn ich mir eine Kaffeemaschine oder einen Staubsauger kaufe, ganz genauso.
Klar, das kann man machen, aber man sollte sich zwingend zusätzlich bei der Landesdatenschutzbehörde des Kanzleisitzes vergewissern, dass die Empfehlungen deckungsgleich sind. In Berlin beispielsweise klaffen die Empfehlungen von Stiftung Warentest und des Landesdatenschutzbeauftragten extrem weit auseinander, und zwar auf den ersten Platzierungen. Wobei man sagen muss, dass die Auffassung der Berliner Datenschutzbehörde nicht unumstritten ist.
Das war ja jetzt irgendwie klar. Ich glaube, Herr Haug, das wird unser Tagesmotto, also Knast oder Bananenschale oder wie. Also wenn ich ehrlich sein darf, ich finde das total blöd. Unterstellt, ich bin Partner in einer Kanzlei mit Büros in, sagen wir, Paris, New York, Tokio, Shanghai, ja, Berlin und Stuttgart. Was mache ich denn dann? Es gilt ja in Berlin unter Umständen was ganz anderes als in Stuttgart. Und ich orakel mal, WhatsAppen oder Videotelefonie über einen Facebook-Messenger ist wahrscheinlich ja auch keine Alternative, oder?
In der Tat. Das Problem unterschiedlicher Zuständigkeiten an unterschiedlichen Orten wurde vom Gesetzgeber durchaus erkannt und durch sogenannte One-Stop-Shop-Regelungen in der DSGVO und dem BDSG ein wenig entschärft. Die legen fest, welche Behörde bei mehreren theoretisch möglichen Zuständigkeiten für einen datenschutzrechtlich Verantwortlichen, also etwa eine Kanzlei, allein zuständig ist.
Ach, das ist aber doch schon, das ist doch super, dann ist das Problem gelöst.
Naja, so teilweise. Hier ergibt sich zunächst das praktische Problem, dass einige Beteiligte sich etwa der Empfehlung ihrer Aufsichtsbehörde folgend weigern, über das Videokonferenzsystem des anderen Beteiligten zu konferieren. Und auch wer nicht für den Betrieb einer Videokonferenzplattform oder eines dort eingerichteten Benutzerkontos datenschutzrechtlich verantwortlich ist, ist es hinsichtlich der bei ihm verarbeiteten Daten gleichwohl. Er ist verpflichtet, für die Vertraulichkeit und Integrität dieser Daten zu sorgen.
Ich habe jetzt mal ganz blöde nachgefragt. Wenn ich jetzt mit einem Mandanten aus einem anderen Bundesland kommuniziere und der ist damit einverstanden, wer zum Henker soll dann bitte, also Sie wissen, worauf ich hinaus will.
Ja, mir ist kein Fall bekannt, in dem eine Aufsichtsbehörde die Teilnahme an einer von einer anderen datenschutzrechtlich verantwortlichen Stelle organisierten Videokonferenz je gerügt hätte. Aber die Vorsicht einiger Kommunikationsteilnehmer in dieser Hinsicht erscheint mir vor dem Hintergrund des eben Gesagten durchaus nachvollziehbar.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, man will als Anwalt ja auch immer alles richtig machen, lieber Herr Haug. Aber nicht böse sein, ich dachte ja immer, Steuerrecht sei total übel. Dazu empfehle ich übrigens ganz dringend Folge 7 dieses Podcasts. Und ja, es bleibt dabei, Steuerrecht ist super fies und super unfair. Gleichwohl liebe Grüße an den großartigen Herrn Kollege Stange, der uns so charmant und witzig aufgeklärt hat. Aber bei aller Abneigung gegen Steuerrecht, Datenschutzrecht und ich werden, glaube ich, auch keine Freunde, zumindest nicht, wenn es um Videokonferenzen geht. Es kann auch nicht angehen, Herr Haug, dass in jedem Bundesland andere Empfehlungen gelten. Es ist doch gerade Sinn und Zweck von Videokonferenzsystemen, dass ich mich über Landesgrenzen hinweg connecte, idealerweise auch über Deutschland hinaus. Das ist aktuell ja in der Pandemie gerade noch mehr der Fall als sonst. Ich fühle mich da ehrlich gesagt so ein bisschen von den zuständigen Stellen der Länder alleingelassen. Gibt es denn wenigstens Aussicht auf bundeseinheitliche Empfehlungen?
Ja, mit diesem Gefühl sind Sie natürlich nicht alleine. Es gibt seit geraumer Zeit Bestrebungen, die Datenschutzaufsicht einheitlicher zu gestalten. Aus Sicht der BRAG ist es dringend erforderlich, dass sich die Datenschutzbehörden untereinander abstimmen. Um die Aufsicht aber maximal einheitlich, effizient und kompetent zu gestalten, sollte diese auch zentral organisiert werden. Die föderale Aufsichtsstruktur ist nicht mehr zeitgemäß. Es muss für jeden klar ersichtlich sein, was von ihm gefordert ist.
Ja, das finde ich sowieso per se immer gut, wenn mir ganz klar ist, was von mir gefordert ist. Und ganz ehrlich, mich persönlich überfordern die unterschiedlichen Empfehlungen total in den einzelnen Bundesländern. Und wenn ich denn versuche, mich online schlau zu machen, dann finde ich, dass viele Empfehlungen gar nicht so genau auf mich als Anwalt passen. Ich habe ja ganz andere Anforderungen als jetzt beispielsweise ein Online-Shop oder so.
Natürlich, deshalb sollte die Datenschutzaufsicht stärker sektorspezifisch ausgerichtet werden, um berufliche Belange besser berücksichtigen und passende Expertisen aufbauen zu können. So etwas gibt es ja schon, zum Beispiel für die Post, Telekommunikation oder das Finanzwesen. Das passt einfach besser als rein regional orientierte Aufsicht.
Ja, das leuchtet mir total ein. Also gerade Post, Telekommunikation oder Finanzwesen haben ganz andere Anforderungen als die Anwaltschaft. Aber was jetzt? Was tun?
Wir sind ja dran. Sowohl für eine zentrale als auch sektorspezifische Aufsichtsstruktur hat sich die BRAG in den vergangenen Jahren eingesetzt. Ein besonderes Anliegen ist mir in diesem Zusammenhang natürlich die von der BRAG seit langem geforderte eigene Aufsichtsstelle der Anwaltschaft. Uns erreichen immer wieder Anfragen verzweifelter Kolleginnen und Kollegen, die von der für sie zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde unter Androhung von Zwangsmaßnahmen zur Auskunft über Mandatsinhalte aufgefordert werden.
Aber Entschuldigung, Herr Haug, das geht ja wohl mal gar nicht. Meine Auskunft würde doch dann im Zweifel meiner strafbewehrten Verschwiegenheitspflicht widersprechen. Das ist ja wie die Wahl zwischen Pest oder Cholera.
Genau das ist das Problem. Die Aufsichtsbehörden maßen sich an, die Vorschriften zum Schutz des Mandatsgeheimnisses falsch auszulegen. Konkret wird etwa behauptet, dass Anwältinnen und Anwälte, anders als andere datenschutzrechtlich Verantwortliche, grundsätzlich und ohne Rücksicht auf den Mandantenwunsch, Inhaltsverschlüssel zu kommunizieren hätten. Das ist nicht nur ärgerlich für Anwälte und Mandanten, sondern auch widersinnig, weil das Mandatsgeheimnis ganz eindeutig der Dispositionsbefugnis des Mandanten unterliegt.
Das sehe ich aber eigentlich genauso. Ich meine, es muss ja wohl meiner Entscheidung unterliegen oder obliegen, ob ich Schutz will oder nicht. Es muss ja verzichtbar sein. Nochmal einen Schritt zurück. Stimmt man sich denn jetzt bundeseinheitlich ab?
Die 17 Landesdatenschutzbehörden stehen der Idee einer Zentralisierung naturgemäß sehr skeptisch gegenüber. Einen unverbindlichen Abstimmungsrahmen haben die Aufsichtsbehörden mit dem informellen Gremium der Datenschutzkonferenz ja bereits geschaffen. Dass die Behörden sich darüber hinaus auf einen verbindlichen Abstimmungsprozess einigen könnten, erscheint mir demgegenüber eher zweifelhaft.
Na toll. Das heißt, ich und alle Kolleginnen und Kollegen sind mal wieder gekniffen. Also wieder, ich bleibe beim Stichwort Banane.
Ja, das wird sich zeigen. Das Ringen um sinnvolle Lösungen wird hier noch eine Weile weitergehen und die BRAG wird sich auch weiter konstruktiv in den Dialog einbringen und für ihre Positionen werben. Das ist allerdings ein sehr dickes Brett. Aussicht auf baldige, tiefgreifende Verbesserungen kann ich leider nicht vermelden.
Herr Haug, ich glaube, ich wechsle mal lieber das Thema. Also weg von den Videokonferenzen, das frustriert mich irgendwie total. Zum Homeoffice ganz allgemein. Was muss ich im Homeoffice als Anwalt beachten?
Viele Dinge laufen da im Gleichklang mit der normalen Verschwiegenheitsverpflichtung. Das fängt bei scheinbaren Kleinigkeiten an, wie einem abschließbaren Raum zum Arbeiten. Akten sollten natürlich in einem abschließbaren Schrank oder Ähnlichem aufbewahrt werden. Das ist nicht nur Datenschutz, sondern auch rein berufsrechtlich erforderlich. Berufliche und private Daten sollten sich nicht vermischen. Bildschirme sollten eine Bildschirmsperre haben, falls man den Arbeitsplatz mal kurz verlässt oder zumindest über einen Blickschutzfilter verfügen. Das gilt übrigens nicht nur zu Hause, sondern auch für das Arbeiten in der Bahn oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei Videokonferenzen oder Telefonaten sollten nach Möglichkeit natürlich keine weiteren Haushaltsmitglieder mithören können. All das sollte für den Anwalt aber ohnehin selbstverständlich sein. Das sind keine originär datenschutzrechtlichen Pflichten. Man sollte aber auch daran denken, beispielsweise digitale Sprachassistenten zu Hause auszuschalten.
Oh, guter Punkt. Also klar, weil Alexa und Siri sonst Geheimnisse ausplaudern oder noch viel schlimmer, Alexa und Siri unterhalten sich dann über Mandate. Ganz ohne Witz, ich finde das ein interessanter Punkt, an dem man sicher nicht ohne weiteres denkt. Ich glaube, ich werde mir das selber auch hinter die Löffel schreiben, weil ich nutze diese Assistenten auch und ich habe sie nicht immer ausgeschalten. Gesetz den Fall, ich arbeite in einer Kanzlei, in der Dokumente ganz zentral auf dem Server abgelegt werden oder eine Kanzlei, die schon aktuell DMS nutzt. Was muss ich da beachten? Ich nehme an, es ist ja wahrscheinlich keine gute Idee, Dokumente einfach per Mail ans Sekretariat zur Ablage zu schicken, oder?
Ja, da sollte man auf VPN zurückgreifen. Virtual Private Networks sind eine sichere Möglichkeit, Daten auf Servern abzulegen und zugleich Zugriff durch eine Vielzahl von Mitarbeitern zu ermöglichen. Bei Kommunikation per Mail ist auf sichere Verschlüsselung zu achten. Informationen dazu gibt es beim BSI. Auch hier empfehle ich zudem die Linkliste bei www.gdd.de. Diese und weitere hilfreiche Links sind aber auch auf der Prax-Seite zusammengestellt.
Ja, das stimmt. Wir versuchen, diese Linklisten immer relativ aktuell zu halten. Also okay, die Punkte, die Sie eben angesprochen haben, ich finde, die verstehen sich eigentlich alle von selbst. Das schockt mich jetzt nicht so wirklich, wie Sie sagen, das meiste müssen wir sowieso wegen der Verschwiegenheitspflicht berücksichtigen. Vielleicht ist deswegen Datenschutz ja dann doch nicht ganz so schlimm, sondern irgendwie vielleicht ein Stück weit selbsterklärend. Außer bei Videokonferenzen, ich bleibe dabei, die Informationen auf Länderebene machen mich überhaupt nicht glücklich. Gibt es denn dazu vielleicht europäisches Licht am Ende des Tunnels? Gibt es Ansagen vom Europäischen Datenschutzausschuss?
Vom Europäischen Datenschutzausschuss gibt es durchaus Empfehlungen. Allerdings gehen die zumeist noch deutlich weniger ins Detail als die Empfehlungen der deutschen Aufsichtsbehörden. Im Vergleich dazu sind die Empfehlungen der deutschen Aufsichtsbehörden regelmäßig hilfreicher. Eine Klärung durch den EDSA würde zudem eine verbindliche Beschlussfassung erfordern und eine solche ist meines Erachtens in nächster Zeit nicht zu erwarten.
Banane.
Ja. In der Tat.
Mal so ganz praktisch unterstellt, also rein hypothetisch, nur ganz rein hypothetisch. Unterstellt, ich sitze in Berlin und nutze entgegen der Empfehlungen des Landesdatenschutzbeauftragten Zoom. Was kann passieren?
Bußgeld, Untersagungsverfügung, Inanspruchnahme auf Schadenersatz durch Betroffene.
Autsch. Wie hoch wäre das Bußgeld?
Das ist schwer zu sagen, das ist regional unterschiedlich. Der bedrohlich klingende Bußgeldrahmen der DSGVO wird meist jedenfalls nicht ausgeschöpft, ganz im Gegenteil. Das Bußgeldmodell der DSK wird nur bedingt als Anhaltspunkt dienen können, da es zuletzt gerichtlich beanstandet wurde. Außerdem, Sie ahnen es, kommt es natürlich immer auf den Einzelfall an. Artikel 83 Absatz 2 DSGVO listet eine Reihe von Bemessungskriterien auf, darunter Art, Dauer und Schwere des Verstoßes, die Zahl der Betroffenen, das Ausmaß des erlittenen Schadens und eine etwaig vorsätzliche oder fahrlässige Begehung.
Herr Haug, das war so typisch Anwalt. Ne? Das war ein klassisches, es kommt drauf an. Also ich fasse zusammen, no risk, no fun. Okay. Gibt es Möglichkeiten, sich zu exkulpieren? Wir haben ja immer noch Corona.
Nein, das würde ich grundsätzlich eher nicht so sehen wollen. Dass datenschutzrechtliche Pflichten auch in Corona-Zeiten zu beachten sind, haben auch die Datenschutzbehörden mehrfach betont. Zu Beginn der Corona-Pandemie haben einige von ihnen sich allerdings in gleichem Atemzug kulant gezeigt und die vorübergehende Nutzung von unter normalen Umständen zu beanstandenden Diensten angesichts der plötzlichen Corona-Ausnahmesituation für möglich erachtet. Allmählich wird man aber Schwierigkeiten haben mit einer plötzlichen Ausnahmesituation zu argumentieren.
Ja, okay, das ist nachvollziehbar. Es ist jetzt nicht mehr so wirklich plötzlich. Wir haben Lockdown, wir haben Lockdown, wir haben Lockdown, wir haben Homeoffice, Homeoffice, Homeoffice. Es hat mich erwischt. Was mache ich denn, wenn ich jetzt ein Bußgeld aufgedrückt bekomme?
Ja, das ist leicht zu beantworten. Sie gehen natürlich zum Anwalt. Ha. Der wird Ihnen dann sagen, dass die deutschen Vorschriften zum Bußgeldverfahren Anwendung finden, also das OWIG und die StPO. Sie können also gemäß § 67 StPO binnen einer Frist von 2 Wochen Einspruch einlegen.
Ich verstehe. Also aus rein datenschutzrechtlicher Sicht, ich fasse das jetzt mal irgendwie zusammen, wäre es wohl das Sicherste, nur Homeoffice zu machen, also in Anführungszeichen, heißt mit einem Glas Wein auf dem Sofa sitzen und eigentlich gar nicht arbeiten. Ich gebe das gerne mal so als datenschutzrechtlichen Tipp weiter. Vermutlich werden das wahrscheinlich die Arbeitgeber nicht so gut finden. Aber das Gute ist, dann brauche ich gar keinen Datenschutzrechtler mehr, sondern einfach nur einen Arbeitsrechtler wegen der Abmahnung, die ich kassiert habe. Gut, wie man es macht, irgendwas ist ja immer. Herr Haug, ganz allgemein, Homeoffice, sind Sie ein Fan oder eher nicht?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich muss zunächst mal sagen, ich bin sehr froh, dass wir mittlerweile alle technisch in der Lage sind, Homeoffice abbilden zu können. Wenn man sich mal ein paar Jahre zurückdenkt, dann wäre das ja nahezu ausgeschlossen gewesen. Aber heute in Zeiten elektronischen Rechtsverkehrs und insbesondere auch des BA, kann ich für mich sagen, ich bin technisch in der Lage, tatsächlich von zu Hause aus alles zu bearbeiten, was in meinem beruflichen Umfeld anfällt. Und das ist ja schon mal ein Schritt. Das ist aber ja nur die eine Seite. Die andere Seite ist, und die Frage ging ja eher dahin, ob ich es schätze und ob ich es mag. Und da muss ich sagen, die Arbeitsatmosphäre in meinem Büro, die macht mich irgendwie schon effizienter. Und jetzt kommt bei mir noch erschwerend hinzu, dass ich ja nicht allein zu Hause wohne, sondern da auch noch meine Frau ist. Und die ist als Unternehmensjuristin seit fast einem Jahr permanent im Homeoffice. Bei der stellt sich die Frage also gar nicht, ob sie es mag oder nicht. Die muss es machen, nimmt aber dann auch den Arbeitsplatz, den wir zu Hause haben, weg. Das heißt, ich sitze am Küchentisch. Und das ist tatsächlich nicht so optimal, wie hier im Büro am Schreibtisch zu sitzen. Also insofern, ich kann es, wenn es sein muss, aber wenn ich die Wahl habe, dann bin ich lieber im Büro.
Ja, kann ich verstehen. Also ich persönlich mag Homeoffice sehr, und zwar nicht Homeoffice in Anführungszeichen. Mir gefällt zwar die Idee dieser Variante mit Wein und Sofa und nicht viel arbeiten sehr, sehr gut, aber geht bei mir nicht. Ich habe viel zu tun. Ich mag aber trotzdem Homeoffice, weil der Weg zur Kaffeemaschine so viel kürzer ist als im Büro. Und ich muss das nicht weiter ausführen. Die Zuhörer kennen das schon. Stichwort Jogginghose. Aber vielleicht noch mal kurz zum Thema Datenschutz. Herr Haug, ich weiß, Sie sind im Präsidium ja für das Thema Datenschutz zuständig. Sie sind also vielleicht auch zwangsläufig ein Fan, ist klar. Aber haben Sie Wünsche in Bezug auf Datenschutz? Was ist aus Ihrer Sicht noch offen beim Thema Datenschutz?
In der Tat ist das Fansein eher dem Umstand geschuldet, dass ich dafür zuständig bin und nicht, weil mich die Leidenschaft für das Thema so sehr gepackt hat. Aber es ist nun mal, wie es ist. Ja, natürlich gibt es offene Wünsche. Da muss ich mich zunächst wiederholen. Wir brauchen zwingend einen eigenen Datenschutzbeauftragten aus der und für die Anwaltschaft. Wir haben berufsspezifische Rechte und Pflichten. Deren Wahrung muss in die Hände eines Experten gelegt werden, dem die Bedeutung der anwaltlichen Kernwerte klar ist. Wir brauchen also eine selbstverwaltete Datenschutzaufsicht und ein berufsspezifisches Aufsichtsorgan. Alles andere würde die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht gefährden. Außerdem brauchen wir eine Beschränkung der aufsichtsbehördlichen Befugnisse im anwaltlichen Bereich. Es kann nicht sein, dass Anwälte regelmäßig von den Aufsichtsbehörden vor die Wahl gestellt werden, entweder Berufsrecht zu brechen und den Straftatbestand des § 203 StGB zu erfüllen oder mit einem Zwangsgeld belegt zu werden. Mal ganz abgesehen davon, dass Mandatsinhalte die Aufsichtsbehörde bereits aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit natürlich überhaupt nichts angehen.
Ja, da stimme ich Ihnen absolut zu. Das ist wieder das Thema, wir hatten es vorhin schon kurz, Pest und Cholera. Und um auf mein Eingangszitat zurückzukommen, wir brauchen dringend jemanden, der sich mit Bananen auskennt. Also Sie rennen bei mir offene Türen ein. Und ich denke auch, die Bedeutung der Core Values ist natürlich bei einem sektorspezifischen Aufsichtsorgan viel besser aufgehoben. Das ist einer Person, die sich damit auskennt, viel näher. Ich kann Sie, liebe Zuhörer, aber beruhigen, die BRAC wird im Interesse aller Kolleginnen und Kollegen natürlich an dem Thema dranbleiben. So, lieber Herr Haug, ich weiß, Sie haben unseren Podcast auch schon verfolgt, Sie kennen das schon. Wir haben jetzt so ein bisschen die rechtlichen Themen abgehakt. Jetzt möchte ich noch so ein bisschen Gossip. Aus gegebenem Anlass, falls Sie die Frage gestatten, ich weiß zufällig, dass Sie Mitinhaber eines Jazzclubs sind. Da stellt sich mir die Frage, bietet es sich nicht vielleicht an, die Aufgaben, die mit dem Clubbesitz einhergehen, gleich mit der Anwaltstätigkeit zu verbinden und vielleicht Homeoffice aus dem Club zu betreiben? Es drängt sich ja gerade im Lockdown und der geschlossenen Gastro geradezu auf.
Ja, in der Tat ist der Jazzclub, das Ella und Louis in Mannheim, durchaus sowas wie ein Wohnzimmer, hat die entsprechende Atmosphäre und insofern würde es sich da anbieten, von da aus zu arbeiten. Ich würde mich da jedenfalls sehr wohlfühlen und die Umgebung würde mich vielleicht sogar stimulieren. Allerdings ist es so, dass Lockdown hin oder her, der Club durchaus Online-Konzerte und Ähnliches anbietet. Das heißt, es findet tatsächlich da drin auch was statt, was mit Musik verbunden ist und da wird es mit dem Arbeiten dann leicht inkompatibel. Aber wer da Spaß dran hat, kann gerne mal unter Ella und Louis nachgucken. Da findet sich vielleicht was für den einen oder anderen Jazzfreund.
Ich werde das auf jeden Fall mal tun, finde ich sehr, sehr interessant. Ich wollte den Club ja sowieso mir mal näher angucken. Der einzige kleine Haken ist natürlich, wenn ich online an einem Konzert teilnehme, wie bestelle ich was an der Bar? Das leitet aber eigentlich schon perfekt über zu meiner persönlichen Lieblingskategorie. Lieber Herr Haug, Sie kennen das. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsurteile, Lieblingsfachbücher, Lieblingsmenschen. Und Ihre drei Ls, lieber Herr Haug, sind die folgenden. Welches ist Ihre Lieblingsstadt?
Ja, das ist ja leicht zu beantworten. Meine Lieblingsstadt ist natürlich Mannheim, meine Geburtsstadt und die Stadt, in der ich arbeite. Mannheim, das ist, wie der Mannheimer sagt, halt einfach die Schönstadt von der Welt und deswegen ist das ganz klar Mannheim.
Die Schenstadt von der Welt. Aber können Sie bitte mir und den Zuhörern noch mal beibringen, wie man das richtig ausspricht? Das ist ja eigentlich eher was in Richtung Monnem.
Ja, das ist tatsächlich wissenschaftlich noch nicht ganz erschlossen, ob das jetzt eigentlich eher ein A oder ein O ist. Ich hatte ja da einen Vorschlag dazu, nämlich dass es ein A ist, so wie man es ja auch eigentlich schreibt. Aber Mannheim ist ja die Stadt der Quadrate, dass man ein kleines Quadrat über das A macht, so ähnlich wie ein Akzent im Französischen, und dann wird aus Mannem Monnem. Und das ist aber halt auch kein richtiges O, das ist halt so mittendrin. Ein Monne.
Ja, ich als Franke kriege das natürlich nicht so gut hin. Ich habe es nur immer im Ohr von Bülent Ceylan. Dann vielleicht apropos Homeoffice. Also wir sind alle viel zu Hause. Sie arbeiten natürlich sehr viel zu Hause. Aber was ist denn Ihre Lieblingstätigkeit im Haushalt?
Ja, das ist in der Tat so, dass das auch nicht an mir vorübergeht, ab und zu mal im Haushalt was arbeiten zu müssen. Und ich bin da relativ schmerzfrei, muss ich sagen. Ich bügel auch, wenn es denn sein muss. Aber wenn es darum geht, was mache ich am liebsten, dann ist die Antwort eindeutig, das ist Staubsaugen. Weil Staubsaugen, da hat man so unmittelbares Erfolgserlebnis. Wenn man sich vorstellt, nach dem Frühstück, wenn man so richtig viel Brötchenkrümel verteilt hat und dann holt man den Staubsauger und dann macht es klack, 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 klack und dann ist der Boden wieder sauber. Das ist super.
Ja, ich kann den Ansatz verstehen. Ich teile diese Leidenschaft nicht. Ich habe aber jetzt auch einen Staubsaugerroboter, der ist total toll. Und ich sitze einfach und gucke dabei zu, wie er sauber macht. Ich finde das auch, also einerseits entspannt und ich habe hinterher auch ein Erfolgserlebnis, nur musste ich nicht selber voran. Wäre auch ganz großartig. Und bleiben wir vielleicht im Haushalt, nachmittags, Kuchenzeit. Was ist Ihr Lieblingskuchen?
Ja, das ist auch leicht zu beantworten. Bei allen anderen Fragen rund ums Essen, da hätte ich mir schwer getan, eine Auswahl zu treffen, weil es einfach so viel gibt, was ich sehr gerne esse und ich da keine Rangfolge aufstellen wollte. Aber beim Kuchen, da ist es tatsächlich leicht. Da würde ich mich immer für die Linzertorte entscheiden.
Wie kommen Sie drauf? Hat es eine Geschichte oder einfach Vorliebe?
Ja, frühe Gewöhnung sozusagen, weil meine Oma hat eine ganz hervorragende Linzertorte gemacht und das ist die Weltbeste gewesen. Dicht gefolgt wird sie von der, die meine Schwiegermutter macht. Und ganz wichtig ist eigentlich immer, dass sie selbst gemacht ist. Also es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als eine von so einem professionellen Bäcker gekaufte Linzertorte. Das ist nichts. Die muss selbst gemacht sein.
Selbstgemacht ist sowieso immer das Allerbeste. Bei mir ist es Käsekuchen und bei mir im Dorf, ich komme vom Dorf quasi oder von der Kleinstadt, da heißt der Käsekuchen auch noch Madeblotz. Und bis heute habe ich dieses Rezept nicht bekommen von der einen alten Oma, die bei uns ist nicht meine Oma leider, sonst hätte ich das Rezept, aber ich bedauere es bis heute. Aber was mir gerade noch einfällt, Herr Haug, das machen wir aber gleich, wenn die Zuhörer abgeschalten haben. Es gibt in Mannheim einen Feinkostladen. Angeblich gibt es da herzhaften Gugelhupf mit Speck. irgendwas aus dem Elsass. Das besprechen wir gleich. Ich glaube, für den Moment war das alles wahnsinnig interessant. Lieber Herr Haug, ich danke Ihnen sehr für das nette und aufschlussreiche und appetitanregende Gespräch. Ich glaube, ehrlicherweise, DSGVO-Fan werde ich nicht. Auch nicht nach diesem netten Gespräch. Aber das liegt nicht an Ihnen und ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für mich hatten und bitte bleiben Sie gesund.
Sehr gerne und gleichfalls.
Das war die aktuelle Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.brack.de. Hier finden Sie unsere Sonderseite mit hilfreichen Informationen rund um Corona und können unsere Newsletter abonnieren. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein, denn es wird recht interessant.